manche stehen ja auf so dieses Rolex-Ding oder übertrieben teure Taschen jetzt im Frauensegment für 5, 6, 7.000 Euro oder sowas. Andere brauchen halt die Luxuswohnung oder reisen das ganze Jahr durch die Gegend. Ich bin halt eigentlich ehrlich gesagt zu viel unterwegs, als dass ich das auch irgendwie genießen könnte. Also ich bin so viel durch die Gegend am Reisen und für mich ist das einfach das Privileg schon immer gewesen, das ist für mich der größte Luxus, frei zu sein.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast von Rodeos. In unserem Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern unterhalte ich mich mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus unserer Region. Sie kommen dabei aus den verschiedensten Branchen, sei es Sport, Kunst, Kultur, Finanzen, dem Handwerk oder eben auch aus dem Gründertum. Und ich möchte von Ihnen wissen, was macht Sie denn eigentlich so erfolgreich? Was ist Ihre Motivation? Woher holen Sie sich Ihre Inspiration? Und wie gehen Sie so mit Herausforderungen im Alltag um? Mein heutiger Gast zeigt, wie vielseitig das Leben sein kann, wenn man den Mut hat, sich neu zu finden. Er begann als Bodybuilder und Fitnesscoach, war auf Meisterschaften unterwegs und baute seinen Online-Content auf Muskeltraining und Disziplin auf. Heute schlägt sein Herz für Spaß, Unterhaltung und Lifestyle. Ein Wechsel, der seine Offenheit für Veränderung widerspiegelt und seine Geschichte ist auch viel mehr als nur der Weg vom Fitnessstudio hin zur Unterhaltung. Ich möchte mit ihm über sein Leben als Influencer sprechen, die Vorteile, die Herausforderungen und die Klischees, die dieser Beruf ebenso mit sich bringt. Wie ist es eigentlich, online so präsent zu sein und was steckt hinter der Fassade eines Social-Media-Stars? Ich freue mich, euch unseren Gast vorzustellen. Herzlich willkommen, Nico Spedicato.
Hallo, können wir jetzt alle so klatschen einspielen noch so? Ja, genau. Hallo. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Freut mich sehr. Wir tun heute mal was für den Mineralienhaushalt und steigen mit einem erfrischenden Mineralwasser in die Folge.
Gesehen, wir haben schon deine drei Favoriten hier.
Genau, meine drei Favoriten. Ich persönlich mag es am liebsten sprudelig, aber du hast natürlich die Wahl, ob du es vielleicht auch ein bisschen sanfter oder gar still magst.
Ich bin heute eher der sanfte Typ.
Heute eher der sanfte Typ, okay.
Welches ist denn das sanfte?
Das Grüne.
Das Grüne?
Ja.
Soll ich das Mikrofon wegschieben oder?
Nee, ich mach das sehr gerne
für dich. Das ist aber ein Service hier, hör mal.
Voilà. Geht das?
Das geht schon, okay. Dankeschön.
Lass uns doch direkt zur Sache kommen. Ich habe es ja gerade schon erwähnt.
Ja,
eigentlich hast du ja ganz anders mal angefangen.
Mhm.
Und zwar kommst du ja eigentlich aus dem Bodybuilding und hast damit auch deinen Content am Anfang aufgebaut, richtig?
Ja. Ich war auch gerade richtig erstaunt, wie weit du alles schon zurückgegoogelt hast. Also interessant auf jeden Fall. Ich dachte mir auch mal gesagt, ja krass, Mann, stimmt, ich habe echt mal Bodybuilding gemacht. Ne? Nein, also.
Du gibst heute wieder alles. Beim Arbeiten, Organisieren, Entscheiden. Dann vergiss dabei nicht, auch dir selbst was zurückzugeben. Rodeos unterstützt dich mit wertvollen Mineralien, damit du weiter Vollgas geben kannst. Kein Schnickschnack, einfach echte Erfrischung. Also, ein Schluck für dich und weiter geht's.
Also damit hat alles angefangen, ja. Ich wurde mit 14 von meiner Mom, weil ich war so eine absolute Katastrophe, was Sport anging damals. Und meine Mom hat alles versucht. Fußball habe ich irgendwann abgebrochen, Badminton abgebrochen, Schwimmen abgebrochen. Keine Ahnung, ich habe mal irgendwie so alles durchprobiert. Und dann hat meine Mom gesagt, und ich bin halt nie ins Training gegangen. Ich habe dann auch immer versucht, mich davor zu drücken, wenn so Trainingseinheiten waren. Dann hat die gesagt, so weißt du was, sie war selber schon jahrelang im Fitnessstudio angemeldet, hat gesagt, du kommst jetzt mit mir mit, ist mir jetzt egal. Und wenn du da nur auf dem Laufband bist, du machst jetzt was Sport. Weil ich sah halt echt aus, also ja, Körperhaltung war halt eine absolute Katastrophe bei mir und schon übergewichtig als junger Teenager. Und da hat meine Mom quasi mich dahin gezwungen und so hat das dann sich über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Ne? Also
vom einen Extrem ins andere.
Ja, ich war früher so einer dieser typischen Zockerjungs, ne, die gefühlt mit quasi Modebuckel in die Schule gegangen sind, dementsprechend auch nie Freunde gehabt, echt auch lange Zeit, ich glaube daher kommt das auch so ein bisschen, gemobbt worden. Bin dann irgendwie so durch dieses Ding, ich war eh schon im Fitnessstudio und habe dann auch relativ fitte Freunde kennengelernt, die mich dann so ein bisschen damit noch reingezogen haben und da auch dieser innere Ansporn, da auch mal jetzt selber einen Arsch hochzubekommen, wurde dann natürlich aus diesem Mobbing immer größer.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, dass also dass das so die Anfänge des Ganzen waren. Aber so richtig ins Bodybuilding ging das Ganze erst so kurz nach dem Abitur, war das, glaube ich, damals, als einer meiner besten Freunde, der Tobi, der auch aus Koblenz kommt, wir hatten uns so für 2-3 Jahre aus den Augen verloren und dann sind wir wieder relativ close geworden und er war schon voll drin und hat mich dann einfach mitgezogen in diesen Kraftsportbereich. Also vorher hatte ich so dieses Kraftausdauer-Ding gemacht, so was man so kennt, mal ein paar Geräte, mal ein bisschen Laufband, so, ne, so ein Zirkel oder sowas gemacht. Also mehr so allgemeine Fitness und dann sind wir halt, war eine richtig witzige Zeit, schon dann zusammen in die Uni gegangen, waren voll in diesem Film drinne, haben dann auch, sind dann auch so mit einem halben Kilo Reis jeweils in die Vorlesung rein, in Steuern oder so, und alle haben uns angeguckt, weil wir da mit Reis und Apfelmus standen, die ganze Vorlesung hat gemockt, aber ja, das waren die Anfänge, wie wir in diese Bodybuilding-Zeit gekommen sind, ja.
Ich würde jetzt gerne gerade 2 Schritte zurückgehen.
Klar.
Du hast es so offen angesprochen, du hast gesagt, Mobbing war jetzt ein Thema bei dir in der Schulzeit und in der Teenie-Zeit.
Ja.
Hast du denn tatsächlich auch gemerkt, dass sich dadurch was verändert hat, als du dann zur Fitness gekommen bist, zum Sport gegangen bist? Oder war das eigentlich nur nebensächlich und der Sport hat dir quasi so ein bisschen Freiraum oder Flucht geboten?
Sowohl als auch. Das ist ein bisschen komplizierter, glaube ich, weil sobald ich mit dem Sport angefangen habe, bin ich auch durch Tobi so zu diesem Instagram-Ding damals gekommen.
Mhm.
Und das war so, man hat mal einfach was gemacht, weißt du. Also man hat mal, damals gab es ja keine Reels oder sowas, keine Stories, da gab es ja nur Fotos. Und du hast einfach mal was hochgeladen und keiner von uns hatte da irgendeine Intention. Und klar sah ich dann schon ganz anders aus in meiner Schulzeit. Also ich habe auch gemerkt, dass über die Veränderung der Optik, also jetzt nicht, weil ich irgendwie muskulöser aussah, sondern einfach so, das ganze Erscheinungsbild, das Auftreten ändert sich ja, wenn du halt auch deine Körperhaltung änderst und sowas. Also da ist mir schon dann gerade auch schon gegen Ende meiner Schulzeit aufgefallen, dass sich da schon ein bisschen was ändert. Aber die meisten wollten mir das dann trotzdem auch nicht so richtig gönnen und haben halt dann sich eher dann schon wieder so drüber lustig machen wollen. Aber zu dem Zeitpunkt war mir das auch dann irgendwann schon ein bisschen egal. Aber hab da natürlich gemerkt, dass Leute einen ganz anders wahrnehmen, wenn du halt mit einer gewissen Ausstrahlung und einer höheren Selbstsicherheit als vorher so ins Leben gehst. Nur fingst dann quasi mit dieser, er lädt Bilder auf Instagram hoch, da haben halt, boah, früher so viele mich für gejudged und da kamen dann so Sprüche wie, ja, jetzt denkt er nur, weil er mit dem abhängt, der wäre jetzt irgendwie Fitnessmodel oder so. Das ist ja voll peinlich, dass der jetzt irgendwelche Bilder hochlädt und sowas, ne? Also es war halt so richtig verpönt. Also da haben mich halt echt viele gejudged, hinter meinem Rücken geredet, was für ein peinlicher Move und sowas. Sich über meinen Account oder so lustig gemacht. Aber war das früher auch einfach nur so, keine Ahnung, wie wenn man bei Facebook Bilder hochlädt. Für mich war das einfach total normal. Wir hatten da gar nichts mit vor. So. Aber die Leute, die damals schon mich gemobbt haben, die haben auch schon dann weitergemacht. Aber man ist dann so über die Zeit aus diesem Kreis auch rausgewachsen, aus diesem sozialen Umfeld, weil ich mich da dann auch irgendwie mit anderen Leuten dann eher so verbandelt habe, die auch so in dieser Kraftsport-Bubble waren. Wie gesagt, das hatte damals noch gar nichts mit Influencer zu tun. Also wir haben das einfach nur aus Spaß angefangen, weil wir Spaß am Training hatten. Natürlich dann mal ein paar Bilder hochgeladen. Man war ja auch dann irgendwo auch so ein bisschen stolz auf das, was sich so verändert hat in den letzten 6 Jahren oder so, seitdem man angefangen hat. Und ja, dass das dann so, wie es heute ist, gewachsen ist, hat ja auch keiner damals gedacht oder geplant. Ne?
Hat dieses neue soziale Umfeld und auch der Stolz, von dem du ja gerade auch gesprochen hast, auch dafür gesorgt, dass du das Selbstbewusstsein bekommen hast, zu sagen, ist mir egal, was die anderen jetzt denken?
Also ich glaube schon, dass es stark dazu beigetragen hat. Also ich war damals auf jeden Fall super insecure. Also ich war richtig, ich habe mir immer einen Kopf darüber gemacht, was andere denken. Wenn ich in den Raum gekommen bin, das habe ich auch heute nie rausbekommen aus mir, habe ich so diese Diskrepanz zwischen, okay, du musst ja jetzt schon auch präsent sein, weil oftmals bin ich auf Veranstaltungen oder auf irgendwelchen Events, wo ich halt präsent sein muss. Aber mein inneres Ich ist immer noch so, bloß nicht auffallen, untertauchen in der Menge. Von früher noch. Das geht auch nicht aus meinem Kopf raus. Und ich muss mich auch immer so ein bisschen so, na nicht, also nicht, dass ich jetzt das irgendwie spiele, aber ich muss mich immer dann so ein bisschen, okay, wieder im Modus. Aber so dieses eingepfercht von damals, so dieses Unterbewusste, der Kleinste im Raum bleiben und nicht auffallen, weil sonst lockst du ja wieder die Aufmerksamkeit von anderen auf dich, die dann wieder, ne, anfangen. Das ist nie aus mir so richtig rausgegangen. Also ist schon krass, was sowas mit einem machen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt heute da irgendwelche Schäden davon getragen habe, aber ich muss schon zugeben, das ist schon in einem drin.
Du hast auch in deinem Podcast, da kommen wir auch gerne später nochmal drauf zu sprechen, letztens gesagt, habt ihr auch nochmal über deine Bodybuilding-Phase gesprochen, dass du gesagt hast, du musstest dich oft verstellen. Und da habe ich mir direkt in dem Moment die Frage gestellt, wie du das meinst und warum du trotzdem so lange dabei geblieben bist.
Also ich bin dankbar für die Zeit und es war unglaublich, es war wirklich so eine geile Zeit. Wir haben so viel erlebt, wir sind durch die Welt gereist, hatten Wettkämpfe in Italien, in skandinavischen Ländern wie Norwegen oder sowas. Also wir haben wirklich so viele geile Trips gehabt und Erfahrungen gemacht. Aber irgendwie hatte ich schon von Anfang an gemerkt, auch wenn unser gemeinsamer Freund, der Johannes, mein Coach, hat auch immer gesagt, Junge, du hast so die Genetik für diesen Sport, du musst es machen. Und das haben halt viele gesagt, aber ich habe halt irgendwie gemerkt, dass auch wenn ich da einen sehr guten Erfolg hatte, habe ich gemerkt, dass mir das irgendwie zu viel raubt von meinem Leben. Weil Wettkampfsport, gerade Bodybuilding, ist halt einfach, du musst halt so 100% dafür brennen und auch dann das diese 200% Leistung geben und du musst halt so viel dafür opfern von deinem Alltag, von, du kannst nicht einfach mal mit Leuten essen gehen, wann du willst, du bist auf Wettkampfdiät und da bist du so irgendwann in einem Modus, da gehst du gerade noch so ins Training, gibst da deine 200% und dann liegst du wirklich wie vom Traktor überfahren auf der Couch und bist froh, wenn du deine Ruhe hast und sowas schränkt einen dann schon über, das sind ja keine Ahnung, wie lange geht sowas, 9 Monate, das schränkt dich halt wirklich extrem ein. Und deswegen musste ich halt irgendwann, hatte ich nicht mehr so mega Lust, aber ich hatte das Gefühl, okay, du bist jetzt in dieser Sportart drinne und auch dein ganzer Account, dein Social-Media-Auftritt ist ja so auch darauf gepolt. Also, verstehe mich nicht falsch, Kraftsport ist heute noch so meine Liebe und meine Leidenschaft. Ich gehe immer noch trainieren, nicht mehr ansatzweise so wie früher. Aber es ist schon so gewesen, dass ich mir dachte, muss ich das wirklich noch machen oder will ich das wirklich noch machen? Ich habe auch dann irgendwann den Schluss gefasst, nicht mehr, aber ich würde sagen, dass es eine gewisse Zeit lang so eine Diskrepanz in mir gab zwischen, du musst es machen, weil es ist irgendwo so das, wofür man dich kennt. Aber ich war schon immer eigentlich der Klassenclown. Und das hat man auch, denke ich, in den Stories mit Tobi damals gemerkt. Wir haben ja auch viel Comedy zu unserem Bodybuilding gemacht, aber Bodybuilding war natürlich der Hauptteil und es ist auch, wie gesagt, Kraftsport ist noch so ein Teil meines Lebens, aber ich war schon immer eigentlich eher so dieser Lustige, der einfach Freude dann hatte, Menschen zum Lachen zu bringen. Egal wie, schon in der Schule, auch wenn ich Mobbingopfer war, ich habe immer versucht, den Clown zu spielen, die Maske aufgesetzt, weil ich das einfach lustig fand, wenn Leute lachen, egal ob über mich oder mit mir. Aber das konntest du halt in dieser Rolle halt irgendwie schwierig, weil dein Content war halt extrem ernst gepolt, weil in so einem Sport bist du halt auch irgendwann auch in so einem körperlichen Limit, da bist du auch einfach nicht mehr lustig. Da bist du halt, wie gesagt, einfach nur noch so im Survival-Modus. Also Wettkampfsport ist halt nichts anderes als kontrolliertes Verhungern, ne?
Genau, darauf wollte ich dich nämlich auch ansprechen. Das hattest du nämlich auch gesagt. Und das fand ich eine sehr krasse Wortwahl, wo ich dann auch drüber gestolpert bin, dieses kontrollierte Verhungern.
Ja.
Wo ich mich gefragt habe, warum tut man das?
Ja, man muss, das sage ich wirklich jetzt real. Das ist, man muss wirklich gestört sein, um den Sport zu lieben. Aber irgendwann ist es, wie gesagt, so eine, du musst abschätzen, ist es dir das wert oder nicht? Und irgendwann war es mir halt einfach nicht mehr wert, aber ich habe halt trotzdem noch ein Jahr weitergemacht und hatte auch da so meine Erfolge, aber eigentlich habe ich mir immer gewünscht, so dieses Lebensfrohe rauszulassen, weil ich bin halt auch eigentlich so dieser Typ, das Glas ist halb voll und ich habe halt eigentlich schon immer mehr so den Quatsch im Kopf gehabt. Natürlich, wie gesagt, gepaart mit Sport. Aber ich musste schon da eine Zeit lang auch sehr mit mir hadern, weil dieser Switch damals von eher seriösem Kraftsport-Content zu wieder zurück zum Entertainment-Segment, zum, ich sag jetzt mal ein bisschen Comedy und Fitness-Lifestyle, das hat mich schon Überwindung gekostet, weil du hast ja auch Angst, wenn du jetzt wieder komplett wechselst, supporten die Leute, dass die dir jetzt folgen überhaupt noch oder kommt das überhaupt gut an oder selbstkritisch wie man ist, findet dich überhaupt jemand wirklich so lustig, wenn du das jetzt einfach mal komplett anders machst? Und das war auch ein ewig schleifender und langer Wechsel, bis ich mich da wirklich getraut habe. Aber das ist halt wie alles im Leben, man verändert sich halt. Und ich habe halt gemerkt, wieder, als ich mich mehr wieder auf dieses Entertainment fokussiert habe, das ist mein Ding, das macht mir auch Spaß. Und es lief auch viel besser, also beruflich, weil ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so limitiert auf mein Äußeres. Weil das juckt mich ehrlich gesagt gar nicht, dieses nach außen tragen von Körperlichkeiten oder von Aussehen. Ich habe halt gemerkt, dass es halt auch viel besser läuft, weil die Leute dann eher so deinen Humor schätzen oder deine verrückte Art oder sowas. Und das kam viel besser an in allen Belangen als alles, was ich im Kraftsport jemals gemacht habe. Und da habe ich wieder gemerkt, okay, back to the roots, zu meinem Ich. Also wie gesagt, es war nicht so, dass ich was gespielt habe, aber ich habe eher was so ein bisschen zurückstellen und unterdrücken müssen so von mir.
Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist Schluss, ne? Also der letzte Wettkampf war jetzt geil, aber ich kann nicht mehr. Und der zweite, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, du hast dann einen Switch in deinem Content vorgenommen und hast auch gesagt, es lief oder läuft seitdem auch viel, viel besser. Wahrscheinlich, weil du so authentisch dann jetzt auch geworden bist dadurch. Aber was ich mich da frage, wie hat denn die Zielgruppe darauf reagiert? Also du hattest ja vorher eine Zielgruppe, die einen gewissen Content erwartet hat, den du ja dann eigentlich nicht mehr geliefert hast.
Ja. Erste Frage, gab es diesen Moment, als ich irgendwann gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich würde nicht sagen, dass es so einen richtigen Moment gab, aber der Umschwung war schon während meines letzten Wettkampfjahres da. Ich habe schon gewusst, das ist meine letzte Saison, weil ich habe schon gemerkt, das willst das nicht mehr. Auch irgendwann ist auch dieses Alter, wo man mal gesagt hat, also wirklich, ich habe in dem Wettkampfsport auf Amateurebene, finde ich persönlich, jetzt schon einiges erreicht gehabt. Ich habe deutsche Meisterschaft gewonnen. Ich habe auf Mr. Olympia Amateur in Italien, Mailand auch Goldmedaillen geholt und sowas. Also war so kurz vor der Profikarte, aber das gab mir auch nicht so die Erfüllung zu sagen, ja, ich mache jetzt, bis ich Profi bin, weiter. Es gab einfach so diese Zeit, wo ich mir dachte, Alter, du schränkst dich so ein, du wirfst, also was heißt wirfst, aber du musst schon wieder ein Jahr jetzt zurückstecken und so viele Opfer eingehen, hast keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich schon bei meinem ersten Wettkampf gesagt, so dieser endgültige Entschluss dann, der sich schon so angebahnt hat, okay, du machst jetzt noch bis Italien und dann hörst du auf. Und Italien, das war dann Mailand, der letzte Wettkampf, habe ich dann noch mit einer Goldmedaille aufgehört. Das war für mich so, okay, man soll eh aufhören, wenn es am schönsten ist. Es war super, es war eine geile Zeit, ich hatte mega viel Spaß, aber das war's jetzt für mich. Und mit Conor habe ich mich auch lange unterhalten, er hat auch gesagt, ganz ehrlich, Nico, ich sag's dir, meine Einschätzung, das Ding ist vorbei, der Drops ist gelutscht mit Wettkampfsport. Und da habe ich gesagt, ey, ohne Scheiß, das klingt total verrückt, aber ich bin so dankbar, dass du das sagst, weil ich sehe das genauso. Und habe dann tatsächlich mit ihm lange überlegt, was ich mache, und er hat gesagt, ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, was du machen sollst, überleg dir einfach, was deine Stärken sind. Probier einfach mal rum und dann gibst du wirklich 200% da rein und machst einfach jetzt diesen Switch und guckst mal, was passiert. War ein langer Switch, der mich echt viel Nerven und Nächte gekostet hat, weil, wie du schon sagst, man weiß nicht, wie die Leute drauf reagieren, und am Anfang war es gar nicht so geil. Ne? Also war erstmal durchwachsen so. Und dann kam irgendwann, ich habe ja früher mal, was heißt früher, also vor ein, zwei Jahren hatte ich noch, bis letztes Jahr 2023 hatte ich so viele Videos gemacht, wo ich so Bodybuilder-Boyfriend-Klischees nachgemacht habe, so Couple-Humor, also so Partner-Humor, wo ich auch beide Rollen dann also von ihm und also von ihr gespielt habe. Und wie wenn zum Beispiel, wenn du mit einem Kraftsportler zusammen bist und der wiegt sein Essen immer ab, so diese Krankheiten, die man so in dieser Szene hat, so das fanden halt dann doch ein paar Leute lustig, und habe halt gemerkt, ey, okay, jetzt langsam wird das Konzept angenommen. Und die Leute finden es witzig, und dann ging das halt echt Schlag auf Schlag. Keine Ahnung, das ging dann super rasant nach oben, dass ich dann auch irgendwie relativ schnell, ich weiß nicht, ich hing jahrelang so auf so einer 50.000 Follower-Marke, so 4-5 Jahre, und dann plötzlich innerhalb von 2 Monaten bist du dann über 100.000 gewachsen, und das war dann schon so, okay, krass, also anscheinend scheint es ja schon sehr gut anzukommen. Hab aber auch da irgendwann gemerkt, okay, die Story hat sich dann irgendwann mal auserzählt, muss jetzt demnächst auch mal wieder was Neues für dich finden, weil ich finde mich jetzt nicht nur auf Couple-Content so, das bin ich jetzt auch nicht nur so, ne? Also ich habe mich quasi immer so ein bisschen weiterentwickelt, weil du musst halt auch irgendwie neue Sachen finden, und dadurch änderst du auch immer weiter so deinen Content, weißt du? Also du musst halt immer überlegen, was könntest du noch so machen, und du probierst einfach mal leichte Veränderungen aus, guckst, okay, das funktioniert nicht so gut, das funktioniert aber relativ gut. Also es ist wirklich so ein, ja, Learning by Doing, also Trial and Error. Also manchmal funktioniert halt nicht ein Video und dann lernst du daraus. Vielleicht kannst du einfach nur Pech sein, dann probierst du noch ein zweites, merkst, okay, die Richtung wird jetzt nicht so gut angenommen. Und dann merkst du halt relativ schnell, was die Leute feiern.
Wie kommst du denn auf die Ideen?
Also, boah, also ich muss halt echt wie ein Dulli manchmal einfach nur da sitzen und mir Sachen überlegen. Viel auch Inspiration aus anderen ähnlichen Content-Creatern, die zumindest von der Idee her, also das Rad erfindest du ja eh nie neu. Mhm. Also alles, was mit Beziehungen oder so zu tun hat, so Situationen wie, ich sag jetzt mal, dass Männer zum Beispiel Trash-TV hassen, aber die Freundin liebt das, die wird das am liebsten gucken, und Männer regen sich immer nur drüber auf bei der ersten Folge, aber irgendwann nach 2-3 Folgen sitzt er daneben schon vorm Fernseher so close vor der Glotze und fiebert am meisten mit, so, ne? Das lieben halt Frauen auch, so Sachen, so diese, man kennt's halt, so dieses, es ist relatable, man fühlt das so voll, weißt du, weil der Freund auch so dann auf einmal so ist. Und genauso, das ist auch so ein Ding, das checke ich auch bis heute nicht, dass Frauen einfach True Crime des Grauens lieben und damit einschlafen. Ich komme auf mein Leben nicht klar, wie relatable das ist. Das Video, also jedes Mal, wenn ich über dieses Thema spreche, meine DMs platzen. Es sind Millionen Aufrufe auf diesen Videos. Also irgendwie scheinen Frauen und True Crime so eine Bindung zu haben, nachts aufzuwachen und dann über irgendwelche verstümmelten Serientäter zu hören oder so. Das ist so crazy, ne? Das
ist so crazy. Aber ich muss auch sagen, ich höre immer jeden Tag eine Folge zum Einschlafen. Das heißt, ich stelle mir einen Timer und das ist auch immer eine Folge. Achso, jetzt habe ich... Ja, genau.
Kurz nochmal bestätigt, das Klischee.
Ja, nee, also da gibt es ja mittlerweile diese Einschlaffunktion. Oder wie, ne? Und das sind dann aber auch immer nur Folgen, die ich schon gehört habe, damit ich nichts verpasse.
Ja.
Aber ich finde das beruhigend.
Schön, ja, mega. Also ich,
weil da zwei Menschen mit mir reden in einer gesetzten Tonlage und... Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mir jetzt keinen Comedy-Podcast zum Einschlafen anhören, weil dann wird da auf einmal laut gelacht, dann schreckt man wieder hoch, und bei True Crime wird halt eher selten laut gelacht.
Ja, ja, also ich kann auch am besten schlafen, wenn ich irgendwie wieder von einem Sohn höre, der seine Mutter beim Vorschlaghammer 1 übergezogen hat. Also, das ist super entspannend auch. Da haben aber auch viele gesagt, dass der Sprecher so entspannend
ja,
ist.
Ja, das ist es ja.
Der bei diesem, wie heißt das auch, bei dem Fernsehkanal? Detective. Ja, genau. Ja. Die kennen den sogar mittlerweile mit Namen. Die haben den da drunter geschrieben. Ich muss erstmal googeln, wer das ist, so, ne? Als wenn das da irgendwie der Onkel wäre oder so. So gut kennen die Leute schon. Naja, aber auf die Art, so, weißt du, so kommst du dann zu deinen Sachen. Weil, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass, also, ist jetzt, glaube ich, nicht stark verwunderlich, dass bei mir fast über 80% Frauen zuschauen. Einfach, weil ich mich auch darauf.
Kann ich mir auch nicht erklären, keine Ahnung warum.
Muss aber auch dazu sagen, die Personen, die mir in diesem Umschwung, das habe ich noch gar nicht erwähnt, unglaublich viel geholfen hat und ohne die ich auf gar keinen Fall da wäre, wo ich heute bin, ist tatsächlich meine Freundin. Klingt total cheesy, aber es ist so, weil die mir auch damals dabei geholfen hat viel und auch heute noch über jedes Video, also kurz bevor es fertig ist, schicke ich dir das durch und sie sagt mir dann am Ende nochmal, das würde ich rausnehmen, das ist eher so Männerhumor, weißt du, weil wie willst du als Mann sonst, also ich bin halt auch nur ein Mann, ich kann halt nicht perfekt euren Humor treffen, oder es ist ja sowieso sehr sehr variabel Humor, also jeder hat ja so seinen eigenen Humor, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die sind halt obviously Männerhumor. So Sprüche oder ne, so ein paar Momente, die halt eher ein Mann lustig findet was Frauen eher lustig finden. Und da hat sie mich damals schon relativ stark und intensiv unterstützt im Schnitt und auch bei der Videoideefindung, weil wir beide denselben Humor haben auch, und sie mir dann halt immer gesagt hat, ja, sowas finden eher Frauen witzig, das will ich rausnehmen. Und dann, die ist dann auch knall, hat die gesagt, so, Junge, das ist so unlustig, was du da reingemacht hast, nimm das mal bitte raus. Und dann sag ich so, boah, warum? Aber ich habe mich voll kaputt gelacht bei Schnitt. Ja, das finden nur Männer lustig. Und so haben wir uns dann halt manchmal so in den Haaren gehabt, und dann habe ich halt auf sie gehört und ja, hat halt wieder recht gehabt, so, weißt du. Aber es ist halt, ne, ist nicht so, dass ich jetzt auf Frauen ausgelegt bin, aber es ist tatsächlich so, dass Frauen es halt einfach dann lustiger fanden. Und ich finde auch Sachen gar nicht mal lustig, die ich früher lustig fand. Also früher war ich so richtig so in dieser Männerhumor-Bubble drinne, so Streamer und sowas, weißt du, so in dieser Bubble. Mittlerweile gucke ich auch so Sachen, die Frauen lustig finden. Total witzig, wie mich auch mein Humor jetzt geändert hat, weil ich mich auch selber daran jetzt so orientiert habe. Aber ja, also die hat mir schon echt viel in meinem Leben geholfen und auch Ideen mitgeliefert und so. Also irgendwelche Inspirationsquellen brauchst du als Content Creator immer, und ab einer gewissen Größe schaffst du so ein Ding auch gar nicht mehr komplett alleine. Also brauchst immer irgendwie jemanden, der dich unterstützt, egal ob es jetzt ein Management ist, das eventuell dir einfach nur den Rücken frei hält, dass du dich auf Content konzentrieren kannst, oder Kameramänner oder manche haben ja auch Editoren, also Cutter, die die Videos schneiden. Das mache ich aber alles selber, weil bei Humor finde ich, traue ich niemandem, meine Videos zu schneiden außer mir selber. Mhm. Weil am Ende kann ich sagen, okay, ich hab's verkackt. Aber wenn jemand meinen Humor nicht trifft und ich das dann hochlade und es floppt, würde ich den Fall verantwortlich machen. Ja. Weißt du, bei Humor ist extrem schwierig. So eine Doku oder so, da würde ich sagen, ja, okay, schneid mal. Oder irgendwas mit Mehrwert-Content oder Sport oder so, würde ich sagen, ja, okay, schneid mal. Aber bei Humor finde ich es sehr, sehr schwierig, anderen Leuten dein Material zu geben. Keine Ahnung, du hast jetzt 60 Minuten gefilmt und die nehmen genau für die 90 Sekunden die Szenen, die du auch genommen hättest. Will ich nicht riskieren, das mache ich lieber selber, auch wenn es extrem viel Aufwand ist.
Glaubst du, dass du das aus der Hand geben könntest, auch wenn wir jetzt eine Doku über dich drehen würden, oder würdest du dann trotzdem gerne lieber...
Also ich bin generell jemand, der schwer Verantwortung abgeben kann. Also ich kriege auch in letzter Zeit vermehrt auf den Deckel, egal ob das von Freunden und Familien ist, dass ich viel zu viel mache, viel zu viel gleichzeitig mache, Sachen entweder runterschrauben oder ein bisschen abgeben muss. Keine Ahnung. Ich war schon überfordert mit nur Instagram und TikTok. Das hört sich so krass an für jemanden, der sich denkt, ja, du machst ja nur Videos. Aber das ist um einiges mehr, als man sich das vorstellt. Und ich will da nicht sagen, dass andere Berufe leichter wären. Und ich würde mich niemals mit, keine Ahnung, einem Arzt oder sowas vergleichen, der eine Verantwortung über Menschenleben hat. Mein Gott, also das, also ich... Wirklich, also ich habe den größten Respekt vor jedem Beruf. Es ist nur halt einfach so, dass wir oft belächelt werden. Und mittlerweile ist ein krasser Umschwung schon da, dass viele auch mir schreiben, Alter Nico, ohne Scheiß, du leidest doch irgendwann an einem Burnout bei dem, was du dir mittlerweile alles auflastest. Mhm. Also es ist halt Videodreh, Videokonzeptionierung, meine ganzen Videos, die ich jetzt mache. Das ist so aufwendig geworden. Ich muss mit so vielen Parteien koordinieren. Ich muss zwei Videografen koordinieren. Wir sind meistens in ganz Deutschland irgendwie am Film, mal in Berlin, mal in Hamburg. Da musst du alle Parteien erstmal zu einem Call zusammenkriegen. Überlegen, was kannst du mit dem Konzept machen, dann wann kann wer, dann willst du das alles immer in 4 Tagen hintereinander in so Blöcken machen, das heißt, in welcher Reihenfolge fährst du denn am besten durch wieder Deutschland, dass es auch für alle am meisten Sinn macht und du nicht irgendwie so kreuz und quer fährst, musst das dann alles koordinieren, währenddessen hast du noch deine Kooperationspartner, weil... Ich sag mal so, irgendwo müssen wir halt auch von leben. Stories sowieso, die Leute erwarten ja auch noch den Daily Content. Dann ein Video zu schneiden, kann ich jetzt so sagen. Also nur der Schnitt kostet mich meistens im Schnitt 4 bis 5 Stunden pro Video.
Mhm. Wir reden jetzt von den Videos, die du
aktuell
drehst.
Genau, also auch früher die Videos, die waren auch schon relativ aufwendig, diese Couple-Humor-Sachen. Aber was ich einfach nur sagen wollte ist, ich krieg mittlerweile von so vielen gesagt, ey, du musst wirklich mal auf dich aufpassen, weil ich halt, war vielleicht vor kurzem erst im Krankenhaus wegen der Geschichte, in der Notaufnahme, aber da waren noch ein paar andere Faktoren dabei. Aber ich bin so ein Mensch, ich kann schlecht Sachen aus der Hand geben und will sie lieber selber machen. Aber selbst ich musste jetzt lernen, man muss auch mal Sachen abgeben, weil es gibt auch Leute, die können das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als du. Ich will einfach nur das machen, was ich liebe und dass es Leute zum Lachen bringen und nicht 70% meiner Zeit versuchen, Sachen zu organisieren. Mhm. Das heißt,
der Krankenhausaufenthalt war ein Schlüsselerlebnis?
Was heißt Schlüsselerlebnis? Also es hört sich so dramatisch an. Eigentlich war ich halt einfach wegen unter anderem einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus, aber die Ärzte haben halt irgendwie super viel untersucht und gesagt irgendwie, es gibt jetzt nichts, was jetzt darauf schließen lässt, dass du irgendwie einen krassen Infekt oder sowas hattest. Deine Entzündungswerte sind auch nur leicht erhöht. Also ich hatte halt komplett Zusammenbruch bei der Rückfahrt von Berlin schon, weil wir da auch wieder ein ultra anstrengendes Wochenende hatten. Ich habe nur 3 Stunden, 3 Tage geschlafen, musste dann 7 Stunden wieder zurückfahren von Berlin nach Koblenz und schon morgens hatte eine Tankstellenmitarbeiterin zu mir gesagt, ich war in dem Moment richtig so, was will die jetzt von mir? Die sagte zu mir so, boah, Sie sehen aber echt krank aus, haben Sie irgendwas? Und ich so, nee, ich bin nur müde, so, ne. Also zu dem Zeitpunkt ging es mir noch echt gut, so. Und dann bin ich heimgefahren und genau an dem Tag bin ich dann auch echt abends, es ging halt rapide bergab, ich hatte so Magenprobleme und sowas, gebrochen und so, also das komplette Programm, Kreislaufzusammenbruch, Dehydration, Fieber, Schüttelfrost, alles. Also komplett, das komplette Programm bekommen und bin dann auch in der Nacht ins Krankenhaus gefahren worden, also die Notaufnahme. Die haben halt auch gesagt, also wir vermuten mal, dass es eine Lebensmittelvergiftung war, aber die ganzen Symptome, die sie jetzt hatten, die Werte sind auch so gut eigentlich für das, was sie haben. Also es klingt für uns auch wie nach einem extremen Stresserlebnis auch noch zusätzlich gepaart mit was anderem. Und da haben auch so viele direkt zu mir gesagt, so, jo, macht doch Sinn. Also du bist doch so ein Vollidiot. Also was du momentan alles für Projekte aufhältst, du bist halt nur noch unterwegs. Mhm. Aber ich lieb's halt, weißt du? Das ist halt so schwierig zu sagen, nö. So, weil ich mach's halt auch irgendwie gerne.
Also man kennt's ja eigentlich auch aus dem Bodybuilding und da schließt sich ja vielleicht auch wieder der Kreis.
Ja.
Das Leben baut ja auf Routinen und Disziplin auf.
Ja.
So, gibt's denn Routinen, die dir heute noch dabei helfen? Oder merkst du selber manchmal, dass Routinen einem dann ganz gut tun würden?
Oh, ich glaube, ich bin so einer dieser unroutiniertesten Menschen des Lebens. Also wirklich, das ist, also ich bin, also viele sagen immer zu mir so, ganz ehrlich, Nico, du kannst doch nicht so chaotisch sein, wie du immer daily bist, aber ich bin ein absoluter Chaot. Also bis auf meine Routine, morgens einen Kaffee zu trinken, mhm, habe ich, glaube ich, gar keine Routine. Also ich gehe zu jedem Tag unterschiedlich ins Training, ich esse total unterschiedlich. Also ich habe so wenig Routine in meinem Leben, aber was mir, glaube ich, ein bisschen mich wieder runtergebracht hat, ist einfach, abends habe ich mir mittlerweile wieder so Zeit genommen, ein bisschen mehr abzuschalten und das Handy wegzulegen.
Mhm.
Auch mal wieder ein bisschen runterzukommen, dass ich einfach mal so dieses total dämliche Netflix and Chill, man sitzt einfach nur da und lässt sich berieseln, was total unanstrengend ist, einfach irgendein Action-Komödie oder sowas, oder man guckt irgendeine Serie, die man gar nicht so richtig verfolgt, einfach nur mal, um so abzuschalten. Das hilft mittlerweile schon als Routine. Ob das jetzt ein Film ist oder eine Serie oder ob ich mich einfach vor YouTube setze und einfach nur so wirklich, auch wenn es schon wieder Social Media ist, aber das ist dann wirklich nur so konsumieren, also, mhm, nicht jetzt irgendwie Gedanken machen. Einfach nur mal abschalten abends. Das hilft mittlerweile sehr, habe ich gemerkt, weil ich hatte da so eine Einjahresphase von Work-Life-Balance komplett im Arsch. Also da war ich so bis nachts um 12 noch in den DMs drinne und also mit Community am Schreiben und, mhm, dann so konntest du halt gar nicht pennen. So, ne? Dann bist du halt mit Strom ins Bett gegangen und lagst dann halt wach und hast dann vielleicht effektiv 4 Stunden gepennt oder so.
Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du dieser deiner Community gerecht werden musst?
Ja, immer noch. Weil ich bin so, das sage ich auch immer ganz oft, ohne diese Menschen, die täglich meine Videos schauen und supporten, meine Story und mich auch irgendwie, sage ich mal, bei meinen Sponsoren unterstützen mit meinem Code oder sowas, ohne diese Menschen wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt bin und dürfte nicht das machen, was ich, mhm, mache. So, auch wenn es, wie gesagt, unfassbar viel Arbeit ist und sehr viel Disziplin erfordert, weil keiner sagt dir, du machst das jetzt. Das ist halt wie immer, wenn man selbstständig ist. Entweder du trittst dir selber in den Arsch und reißt dir selber den Arsch auf oder es kommt gar nichts bei rum. Also bei uns in der Branche ist es so, du kannst halt einen Fehler machen, du bist weg. Oder du sitzt zu lange auf deinen Lorbeer, nur weil mal in der letzten Zeit was funktioniert hat. Wenn du zu lange chillst, bist du vorbei. Und es ist krass, weil früher war ich dieser absolute faule Sack. Meine Mutter hat wirklich gekämpft, irgendwas. Die dachte wirklich, okay, mit dem Jungen, also langsam ist Hopfen und Malz verloren, so. Die wollte auch immer, dass ich irgendwie ganz normal studieren gehe und dann irgendwie so einen Job mache. Und ich hatte halt irgendwie auch nie Antrieb, selber mir irgendwie was abzuverlangen. Und das hat das Bodybuilding aus mir tatsächlich geändert. Da musst du halt Disziplin haben. Entweder du trittst dir in den Arsch und gehst heute ins Gym, mhm, und dann nochmal eine Stunde laufen oder Cardio oder sonst was und du isst jetzt halt nur das und das oder du schaffst es halt nicht. Und das hat mich schon ein bisschen dazu gepolt, dann auch so eine Work-Mentality aufzubauen, die ich früher null hatte. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ich war einer der faulsten Säcke in Deutschland. Also ich habe am liebsten nur zocken, was essen und relaxen. So, und wenn was anstrengend war, Kopf in den Sand, weitermachen.
Mhm.
So, und dass sich das mal so geändert hat zu heute, hätte ich auch nicht gedacht. Also, ich habe aber deswegen auch diesen Drang, der Community gerecht, ja, zu werden, weil ich weiß, du darfst das nur so machen, wie du es heute machst. Da bin ich sehr dankbar für und deswegen, ich antworte auch so gut wie jedem auf Instagram. Klar, wenn da jetzt mal nur so ein doofes Hi oder sowas kommt, wo du weißt, okay, das ist jetzt total sinnfrei, du weißt, das ändert, mhm, endet nichts, sowas muss schon aussortieren, aber wenn halt irgendwer schreibt, versuche ich immer zu antworten.
Mhm. Glaubst du, dass das Schlüsselwort, was das Ganze vielleicht ganz gut beschreiben würde, Leidenschaft ist?
Ja, schon. Also, auch wenn es meine Arbeit ist, ich liebe das, was ich mache. Es ist eine Leidenschaft auf jeden Fall. Wie gesagt, ich liebe es einfach, Menschen zum Lachen zu bringen. Also mir macht das hier an Content zu kreieren auch viel mehr Spaß, als jetzt ins Gym zu gehen, das Handy aufzustellen, sich zu filmen bei Sätzen oder so. Oder irgendwas. Ich fand das voll nervig. Also Also ich habe es halt geliebt und gelebt, den Sport, aber darüber Content zu machen, fiel mir irgendwie immer voll schwer. So voll cringe, dass dann das mit einem Stativ, während alle einfach nur trainieren wollen, das Handy aufzustellen und dann laufen immer 1000 Leute durch und so und alle gucken, oh, der Idiot filmt sich jetzt schon wieder. Es war wirklich, ist heutzutage noch so. Also ich denke mir immer so, boah, ich will mich ungern im Gym filmen. Mittlerweile ist das Gym zum Beispiel mein Safe Space. Mhm. Also früher war das so mein Workspace, heute ist mein Safe Space. Mhm. Und das finde ich viel angenehmer. Aber diese Leidenschaft, Content zu filmen, also Videos zu machen für Leute, ist auf jeden Fall riesig, aber mehr so im Entertainment-Bereich. Ne? Sonst würde ich es ja nicht machen.
Lass uns doch mal so ein bisschen über Klischees sprechen.
Ja, gerne. Da habe ich einige von.
Ja, aber vielleicht fängst du einfach mal an. Was sind denn eigentlich die größten Vorteile, die du genießen darfst?
Im Beruf jetzt, Content-Creator? Ja. Auf jeden Fall, was sind Klischees? Also, ich glaube, das Klischee, was wir eben schon gesagt haben, ist, dass die meisten von uns einfach zu viel chillen und gar keinen richtigen Job haben. Und ich muss auch leider sagen, es gibt halt auch einige aus unserer Branche, auf die das zutrifft. Die, da denke ich mir nur so, boah, du hast echt einfach nur Glück, dass das so gut läuft. Also so viel wie du in dein Leben genießt und kaum was machst, das ist echt unverdient. Also da muss man schon sagen, das ist halt so. Mhm. Deswegen, ich verteidige viele Influencer auch gar nicht, aber ich kenne viele, die halt wirklich sich den Arsch aufreißen. Also das, was man normalerweise als Vollzeitstelle macht, Arbeitszeit mal 2 in der Woche. Also das ist wirklich krass, was manche Leute für Projekte haben und dann noch Sachen unter Hut kriegen müssen und das dann alles auch noch gemanagt bekommen und dann auch noch den Kopf dafür frei haben, auch noch kreativ zu sein, das ist crazy. Aber das sind auch diese Leute, die auch in jeder anderen Berufssparte erfolgreich gewesen wären, weißt du? Also ich würde halt behaupten, dass du halt so eine gewisse Work-Ethic brauchst. Was ist noch ein krasses Klischee, dass wir, glaube ich, sehr eingebildet und selbstverliebt sind, weil wir immer und überall die Kamera auf uns richten, das denken auch viele. Kann ich auch verstehen. Also ich glaube, mittlerweile ist das schon anerkannter, aber früher haben ein mehr Leute angeguckt, wenn du mit einem Handy in der Luft rumgelaufen bist und eine Story gefilmt hast. Das ist schon, also ich habe mich auch so oft unwohl dabei gefilmt an den Anfangszeiten. Ich habe letztens noch meine ganz alten Stories gesehen und da ist mir aufgefallen, dass ich wie so ein Vollidiot mir immer von unten die Nasenlöcher reingefilmt habe, weil ich das Handy nicht so hochhalten wollte beim Reden. So das Handy zu halten, also so auf Kopfhöhe, war so richtig unangenehm, weil du wurdest halt immer angeguckt von jedem.
Ich glaube, die Leute gucken aber heute ehrlich gesagt immer noch genauso.
Ja.
Ich glaube, da ist so ein Gewöhnungsfaktor
kann auch sein,
einfach
ja.
Mal eingetreten.
Aber das ist halt, man muss sich das so vorstellen, das ist halt wie alles im Leben. Irgendwann ist das so eine Routine und so selbstverständlich für dich geworden, weil es deine Arbeit ist. Ich gucke aber selbst heute noch, dass wenn ich Stories in der Öffentlichkeit mache, ich gehe jetzt zum Beispiel nicht auf den Platz und halte das Handy in die Luft, so, sondern ich gucke schon, dass ich vielleicht in einem Gang oder einer Passage bin oder in einem Areal bin, wo jetzt nicht irgendwie 100.000 Leute drum und rumlaufen, weil ich mir denke, so, ja, willst du den jetzt auch nicht auf den Sack gehen und dann läuft irgendwer hinten rum, fühlt sich irgendwie gefilmt oder so, weißt du, willst du ja auch nicht. Aber ja, dass man bestimmt denkt, so, die halten sich für was Besseres oder die sind selbstverliebt, weil die den ganzen Tag sich selbst porträtieren müssen, egal ob es jetzt in der Öffentlichkeit oder zu Hause ist. Ich glaube, das denken viele, dass Influencer einen extrem krassen Geltungsdrang haben und sich so unbedingt auf Krampf präsentieren müssen. Gibt es bestimmt auch einige. Aber bei mir ist das tatsächlich eher schon immer so gewesen, auch wegen der Thematik Mobbing, dass ich ja eher so klein bleiben wollte. Aber man entwickelt einen ganz anderen Bezug dazu, dem Handy. Man hat nicht das Gefühl, dass Leute dir zugucken, weißt du? Du filmst einfach irgendwas. Ich finde es zum Beispiel, das als Beispiel, ich hatte mal jetzt in den letzten 3 Jahren öfters mal Moderationsjobs, also auf Events vor mehreren tausend Leuten, jetzt für meinen Sponsor oder so oder auf der FIBO, wo ich dann wirklich der Hauptmoderator war. Ich habe mich so eingeschissen und das ist wirklich, also das sind dann, keine Ahnung, 3.500 Leute vor dir und dir gucken exponentiell viel mehr Leute in deiner Story zu, aber die Leute wirklich vor sich zu sehen, also da kackst du dich halt so ein. Also da habe ich halt selber auch gemerkt, ey, du nimmst das gar nicht wahr, dass dir Leute zugucken, sondern du redest einfach nur da rein. Wie jetzt würdest du gerade ein Video drehen, so, ne? Du machst dir in dem Moment gar keine Gedanken, wer das sieht. Also das ist schon anders. Aber wie gesagt, um zurückzukommen, Geltungsbedürfnis bei mir 0. Also wie gesagt, ich gehe auch immer noch in den Raum rein und muss eher so wieder den Schalter umlegen, zu sagen, okay, viele sind gerade wegen dir oder irgendwo jetzt, wo du bist, auf einem Event oder so, muss jetzt halt hier präsent sein und nicht den schüchternen, zurückhaltenden spielen so. Da muss man sich schon ein bisschen zwingen oder was heißt zwingen, aber wieder den Modus einlegen. Aber das ist tatsächlich bei vielen Influencern so. Also ich kenne einige, die sind privat unfassbar schüchtern und zurückhaltend. Also das würde man von denen nie denken. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Malte Zierden?
Ja.
Alter, ich habe den ja auch zum ersten Mal jetzt bei einem Event getroffen. Ich liebe den Mann einfach, der ist so sympathisch. Er ist so zurückhaltend und schüchtern. Da sagt er immer selber, dass er so eine Sozialphobie hat, aber das sehe ich bei sehr vielen Content-Creatern, dass sie wirklich, in den Videos denkt man sich so, boah, das ist die outgoingste Person ever. Und dann triffst du den privat und die sind halt wirklich so klein mit Hut, schüchtern. Gar keine Ausstrahlung nach außen oder so, ne? Also es gibt viele, die so sind, von denen du denkst, ey, der muss doch im echten Leben so richtig auf die Kacke hauen auch. Mhm. Aber krass, also da bin ich auch immer wieder überrascht.
Ich bringe vielleicht auch noch ein Klischee gerade mit rein, bevor ich es vergesse. Thema Glaubwürdigkeit.
Ja, also haben viele auch in unserer Branche kaputt gemacht, leider. Ist ein bisschen komplexer, das Thema. Also ich glaube, das liegt halt daran, dass viele auch für vieles Werbung machen und vieles vertreiben, weil sie nur das Geld dahinter sehen. Mhm. Und das wirst du nie aus den Leuten rausbekommen. Egal, ob das Influencer sind oder irgendwer anders. Viele Menschen sind halt so, wenn sie Geld sehen, dann werben die für alles oder stehen hinter allem mit ihrem Namen so, ne? Das war mir zum Beispiel schon immer ganz wichtig und das weiß jeder, der mich schon lange verfolgt. Ich habe immer 1 bis 2 Kooperationspartner gehabt, bei denen ich seit Jahren bin. Mhm. Immer. Ich habe nie gewechselt, nur weil irgendwer gesagt hat, so, ey, ich gebe dir jetzt schneller auf die schnelle Hand mehr Geld oder sowas. War mir immer egal, weil ich muss immer hinter was stehen können, was ich vertreibe. Deswegen mache ich auch, würde von mir selber behaupten, dass bis auf meine festen Kooperationspartner ich einer bin, der fast nie Werbung macht oder sehr wenig. Klar könnte ich damit viel mehr Geld verdienen, wenn ich jetzt einfach alles annehmen würde. Aber wie gesagt, da kommen wir auf das Thema Glaubwürdigkeit. Mhm. Du fährst halt sowohl deine Glaubwürdigkeit und dein Image in den Boden, als auch das deiner Kollegen. Weil es gibt halt viele, die halt echt für Scam-Sachen viel Werbung gemacht haben in den letzten 5 Jahren. Dass sich Gott sei Dank auch dann nach außen getragen hat und die Leute so ihr Feld wegbekommen haben dafür. Der eine zu Recht, der andere weniger zu Recht. Aber es ist schon so, dass diese Glaubwürdigkeit über die Jahre gelitten hat, weil halt, da will ich jetzt auch niemanden angreifen. Thema Love Island Influencer oder sowas. Mhm. Die kommen ins Fernsehen, die waren vorher gar kein Influencer und die kommen dann in diese Branche rein, werden da reingeworfen und kommen meistens dann irgendwie so, wenn sie erfolgreich waren in der Staffel, egal in was für ein Format, so mit 100.000 Followern raus oder sowas, mit einer gewissen Reichweite halt, so eine Fernsehreichweite. Und ich verstehe dann natürlich, dass wenn du nie in diesem Business warst und gar nicht weißt, was mache ich und was mache ich nicht, und du siehst dann erstmal nur die Zahlen, die dir dann entgegengeworfen werden, weil du hast dann so eine mediale Präsenz, wenn du im Fernsehen warst, dann wollen dann irgendwie alle erstmal was vom Kuchen abhaben, so, weil alle wissen, da gucken gerade viele Leute hin, so aus der Nische. Dann wollen halt viele Firmen die Reichweite abgrasen und müllen dann den Influencer mit Angeboten voll und die nehmen dann halt alles an. Du hast jeden Tag 1, 2 Kooperationen bei denen und da ist dann so viel Schund dabei und so viel Schrott dabei, aber die wissen das halt noch gar nicht einzuschätzen, weil die kommen halt da rein, wissen gar nicht, worauf man da achten muss. Die machen einfach, weil die das Geld sehen, logischerweise, und dann kommt halt das zustande, was wir dann hatten, dass unsere Glaubwürdigkeit von allen dann halt in den Dreck gezogen wurde. Aber wie gesagt, hat sich meiner Meinung nach schon sehr stark gebessert, aber schwarze Schafe hast du immer.
Nico, ich verfolge dich jetzt schon mehrere Jahre über Social Media, würde ich jetzt mal behaupten. Und eine Sache ist mir mal ganz besonders aufgefallen. Also du wohnst, glaube ich, seit jeher in deiner ersten Wohnung sozusagen. Ja. Du fährst immer noch du fährst immer noch dasselbe Auto. Ich glaube, ich habe noch nie teure Designerkleidung an dir gesehen. Mhm. Und auch selten mitbekommen, dass du so typische Reisen quer über den ganzen Planeten machst, wie das vielleicht viele andere deiner Kollegen tun. Mhm. Wie bleibt man denn so bodenständig?
Oh, ich will mich gar nicht beweihräuchern oder so, ich hasse sowas. Also ich habe schon mir ein neues Auto geholt, also von Golf zu Golf zu Golf gewechselt. Habe auch noch ein anderes Auto, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da habe ich jemals in meinem Leben ein bisschen Geld für ausgegeben. Aber wie du schon sagst, ich trage keinen teuren Schmuck, keine Markenklamotten, ich bin kein Sneaker-Junkie für 15.000 Euro Schuhe daheim, ich habe keine krasse Wohnung, ich mache keine krassen Reisen übers Jahr. Ich sag's dir ganz ehrlich, der Hauptfaktor, glaube ich, dass ich das einfach nicht mache, ist, dass ich nicht wüsste, wofür. Also, das hört sich so krass an, aber ich bin nie draußen. Also, ich gehe auf Videodrehs, vielleicht mal auf ein Event, wo ich eingeladen werde, ins Gym einkaufen, ansonsten bin ich nie draußen. Also, wofür brauche ich doch, also, wem will ich damit was, und mich hat das auch noch nie gereizt. Also, wenn jemand auf Markenklamotten oder sowas steht, mein Gott, go for it. Jeder hat so sein Laster, so, weißt du, also, ich kenne, also, ob das jetzt, wie gesagt, manche stehen ja auf so dieses Rolex-Ding oder übertrieben teure Taschen jetzt im Frauensegment für 5, 6, 7.000 Euro oder sowas. Andere brauchen halt die Luxuswohnungen oder reisen das ganze Jahr durch die Gegend. Ich bin halt eigentlich, ehrlich gesagt, zu viel unterwegs, als dass ich das auch irgendwie genießen könnte. Also ich bin so viel durch die Gegend am Reisen und für mich ist das einfach das Privileg schon immer gewesen, das ist für mich der größte Luxus, frei zu sein. Also das war für mich schon immer der Wunsch, dass ich das machen kann, was ich liebe und das ist für mich auch schon so mein Luxusgut, was ich habe. Klar, also über die Jahre, wenn man natürlich ein bisschen mehr verdient, dann kauft man sich auch mal was anderes. Also mich juckt jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt irgendwie sag, keine Ahnung, mir ist jetzt irgendwas zu Hause kaputt gegangen oder so. Das hat mich dann früher tierisch runtergezogen, weil du hast aufs Konto geguckt und dachtest so, scheiße, was machst du jetzt so? Mhm. Ne? Also wie man es kennt, wenn irgendwie jetzt gerade der Schuh drückt. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass ich dann auf einmal diesen Schmerz im Herz hatte, den jeder hatte, wenn man merkt so, oh fuck, man, du hast irgendwie gerade ein Knöllchen für 150 Euro bekommen. Das tut gerade richtig weh. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Also da muss ich auch sagen, momentan noch echt Krise bei mir. Also ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen irgendwie 7-mal Post von der Polizei wegen Parkverstößen oder Geschwindigkeits-, also wirklich nur kleinen Lappalien. Dann habe ich meine Umweltplakette vergessen in Berlin und so eine Scheiße nur. Das hat mich früher tierisch aufgeregt. Da bin ich froh, dass ich diese finanzielle Sicherheit, also ich bin jetzt nicht reich oder sowas, Gottes Willen, ne? Aber dass man eine gewisse finanzielle Sicherheit hat, dass man einfach sagen kann, okay, wenn ich jetzt will, dann gönne ich mir jetzt heute mal irgendwie Sushi. Ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe Essen. Also bei mir geht sehr viel Geld in Essen rein. Nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt in ein Sterne-Restaurant, aber ich liebe halt Essen. Also da investiere ich dann gerne mal ein bisschen mehr Geld.
Du hast letztens in deinem Podcast gesagt, du hast die Angst vorm Scheitern abgelegt.
Ja.
Wie hast du das geschafft und was bedeutet das für dich?
Das klingt immer so cheesy, aber ich sag's auch immer wieder, wenn du was in deinem Leben ändern willst, do it. Also ich bin der Meinung, da kann natürlich jeder sagen, ja, du hast das jetzt auch schon so weit geschafft, dass du das jetzt so locker von dir geben kannst, diesen Spruch. Aber ich finde, wenn man an einer Sache wirklich hängt und wirklich Leidenschaft für was hat, für was brennt und das liebt und das macht, egal was es ist, ob das jetzt der Job in einem Fitnessstudio ist als Trainer, du wirst irgendwann Personal Trainer oder du fängst irgendwie eine eigene Firma an oder so. Wenn du für eine Sache brennst, dann wirst du so gut da drin werden, dass du damit auch richtig erfolgreich wirst. Und viele, finde ich, sind zu Unrecht in Jobs oder in Situationen, in die sie sich nur reingestürzt haben. Also ich will da niemanden mit angreifen. Ich weiß, dass jeder eine sehr eigene Situation hat und vielleicht nicht die Freiheiten hat, die jemand anderes hat. Aber viele lassen sich in Situationen reindrängen, die sie gar nicht machen müssten, nur weil sie Angst haben, auf die Schnauze zu fliegen. Deswegen sollten viel mehr Leute meiner Meinung nach den Mut haben, zu sagen, ey, ich bin so unglücklich in meinem Job oder meinem Leben, ich mache die Veränderung jetzt einfach, die ich mal seit 10 Jahren am liebsten machen würde, aber das funktioniert ja sowieso nicht. Absoluter Bullshit. Einfach machen und dranhängen. Natürlich muss man sich den Arsch aufreißen, das muss man immer, aber das machst du ja viel lieber, wenn du für was brennst, als wenn du für irgendwas nicht brennst, so, ne?
Also sagst du, Scheitern ist auch eine Chance gleichzeitig.
Übel wichtig. Also ich habe in meinem Leben nie was geschenkt bekommen. Ich musste immer für alles 2, 3 Anläufe haben. Egal, ob es mein Studienabschluss war, mein Führerschein, Jobs oder was weiß ich. Also ich musste immer erst auf die Fresse fliegen. Aber dadurch lernt man auch vieles zu schätzen.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Weniger Stress. Nein, natürlich auf jeden Fall das Wichtigste. Gesundheit für die Menschen, die ich liebe. Und dass ich hoffentlich das so weitermachen kann, Menschen zum Lachen bringen kann, egal mit was für einem Format. Aber ich habe auf jeden Fall viele, viele Pläne in der Zukunft und ich hoffe einfach nur, dass einiges dann davon in Erfüllung geht. Und wie gesagt, Gesundheit bei mir immer ein ganz großes Thema. Und ansonsten dass es einfach so weitergeht und noch besser wird.
Dann drücke ich dir die Daumen. Wir werden das alle mitverfolgen können. Du wirst wahrscheinlich wie immer uns dabei mitnehmen.
Auf jeden Fall. Bei allem.
Bevor ich dich entlasse, muss jeder Gast bei mir nochmal durch eine Schnellfragerunde durch.
Gerne.
Wenn du bereit bist, dann starten wir.
Oh Gott, jetzt muss ich mich schon konzentrieren. Ne?
Okay. Es geht. Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee, auf jeden Fall.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt- oder Landleben?
Vor Ort eher so.
Action oder Erholung?
Action.
Geburtstag oder Weihnachten?
Boah, Weihnachten. Ich hasse meinen Geburtstag. Ich feiere den noch nie.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Pizza oder Proteinshake?
Pizza. Was für eine Frage. Also wer der Proteinshake, also bei allem Respekt, aber der lost.
Träumer oder Realist?
Träumer.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Instagram oder TikTok?
Instagram. Leicht, aber nur leicht.
Hobbyhorsing oder Pilates?
Oh Gott. Das ist gerade Not gegen Elend, ne? Pilates.
Was ist typisch Nico?
Meine Wäsche schimmelt mittlerweile in meiner Waschmaschine vor sich hin, ja. Ich vergesse immer meine Wäsche. Also ich stelle die an und dann ist die so am Stinken, dass ich die wieder anstellen muss und vergesse sie schon wieder. Dann stelle ich sie nochmal an und dann bin ich für 3 Tage weggefahren und dann fällt mir auf, dass ich meine Wäsche vergessen habe. Ich kriege mittlerweile, wenn ich jedes Mal, wenn ich sage, ich bin zum Beispiel heute, fahre schon nach Nürnberg für 2 Tage, ich kriege hunderte DMs, nimm deine Wäsche aus der Waschmaschine. Weil alle wissen, dass die noch nicht mittlerweile weggeschimmelt ist. Ein Wunder. Das ist ein Ding, ich vergesse immer meine Wäsche.
Nico, vielen Dank.
Ja, gerne.
Ich bin sehr überrascht davon, wie offen Nico heute in unserem Gespräch war, wie viel er auch über sich persönlich erzählt hat und wie wenig tatsächlich eigentlich am Ende vom Tag über seinen eigentlichen Job. Ich fand es super angenehm, mit ihm zu sprechen. Und mein Eindruck, den ich gegenüber Influencern bzw. Content-Creatern bis jetzt hatte, war halt immer so ein bisschen distanziert, auch wenn sie natürlich einer großen Öffentlichkeit jeden Tag ihren Alltag zeigen, aber da haben sie ja immer die Kontrolle darüber, was sie zeigen und was sie eben nicht zeigen. Und ich hatte heute das Gefühl, dass Nico komplett ungefiltert ist. Und wir hatten ja auch das Thema Glaubwürdigkeit. Ich glaube, viele Sachen, die er den lieben langen Tag so erzählt und predigt, darf man ihm gut und gerne glauben, weil das ist genau die Person, die auch ich hier heute kennenlernen durfte. Also mein Learning aus der Folge mit Nico heute, es sind 2 Sachen. Zum einen habe ich nochmal einen ganz neuen Blick auf das Berufsfeld der Content Creator bekommen. Wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt, wie viel Menschen man tatsächlich auch motivieren muss, daran teilzuhaben. Nicht nur die eigene Community, sondern eben auch hinter den Kulissen. Mit wie viel Aufwand das Ganze passiert. Also wir sehen am Ende ein Reel, das 1 Minute bis 90 Sekunden lang ist. Dahinter steht ein ganzer Produktionstag und nochmal 4 bis 5 Stunden reiner Schnitt. Ich glaube, das alleine ist schon ein Beruf an sich, den man durchaus mal so darstellen sollte. Und was ich zum anderen für mich mitgenommen habe, ist, dieser Mut zur Veränderung ist mit Sicherheit nicht leicht. Und auch er hat ja erzählt, dass er da über 1 Jahr eigentlich schon den Gedanken hatte, auszusteigen, etwas zu verändern und am Ende eigentlich nur die Gespräche mit Beratern, Bekannten und Freunden geholfen haben, das tatsächlich umzusetzen. Das ist mit Sicherheit nicht leicht, aber die Leidenschaft, die man spürt, ist hoffentlich immer groß genug, dass man diesen Mut finden kann.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.